saßen rechts von Caitlin. Lord Rickard Karstark, ausgezehrt und hohläugig in seiner Trauer, saß wie ein Mann in einem Albtraum da, der lange Bart ungekämmt und ungewaschen. Zwei Söhne hatte er im Flüsterwald verloren, und es gab keine Nachricht von dem dritten, seinem Ältesten, der die Speerkämpfer der Karstarks am grünen Arm des Trident gegen Tywin Lannister geführt hatte. Der Streit wütete bis in die späte Nacht. Jeder Lord hatte das Recht zu sprechen, und so sprachen sie und brüllten und fluchten und stritten und johlten und scherzten und feilschten und schlugen Humpen auf den Tisch und drohten und verließen den Saal und kehrten mürrisch oder lächelnd wieder zurück. Caitlin saß da und hörte sich das alles an. Roose Bolton hatte die arg gebeutelten Reste ihres anderen Heeres am Eingang zum Damm neu formiert. Sir Helmond Tolhard und Walda Frey hielten nach wie vor die Twins. Lord Tywins Armee hatte den Trident überquert und war auf dem Weg nach Harrenhall. Und es gab zwei Könige im Reich, zwei Könige und keine Eintracht. Viele der verbündeten Lords wollten sogleich gegen Harrenhall marschieren, um sich Lord Tywin zu stellen und der Macht der Lannisters ein für allemal ein Ende bereiten. Der junge, hitzköpfige Mark Piper drängte darauf, stattdessen westlich gegen Casterly Rock zu ziehen, andere wiederum mahnten zur Geduld. River Run saß quer auf den Nachschubwegen der Lannisters, wie Jason Mallister hervorhob. Sie sollten abwarten, Lord Tywin Nachschub und frischen Proviant verweigern, während sie ihre Befestigungen stärkten und ihren müden Truppen Ruhe gönnten. Lord Blackwood wollte davon nichts hören. Sie sollten das Werk vollenden, das sie im Flüsterwald begonnen hatten. Nach Harrenhall marschieren und auch Roose Boltons Armee mitnehmen. Worauf Blackwood drängte, dem stellte sich Bracken entgegen, wie stets. Lord Jonas Bracken erhob sich und drängte, sie sollten König Renly die Treue schwören und gen Süden ziehen, um sich seiner Streitmacht anzuschließen. »Renly ist nicht der König«, sagte Rob. Es war das erste Mal, dass ihr Sohn sich geäußert hatte. Wie sein Vater verstand auch er, sich darauf zuzuhören.
»Ihr könnt nicht ernstlich zu Joffrey halten, Mylord«, sagte Galbert Glover. »Er hat euren Vater auf dem Gewissen.«
»Das macht ihn zu einem schlechten Menschen«, erwiderte Rob. »Ich weiß nur nicht, was Renly zum König macht.«
»Joffrey ist nach wie vor Roberts ältester Sohn, also gehört der Thron nach allen Gesetzen des Reiches rechtmäßig ihm. Sollte er sterben, und ich beabsichtige, dafür zu sorgen, dass er es tut, hat er einen jüngeren Bruder. Tommen ist nach Joffrey als Nächster an der Reihe.«
»Tommen ist nicht weniger ein Lannister«, fuhr Sir Mark Piper ihn an.
»Wie ihr meint«, sagte Rob voll Sorge. »Aber auch wenn keiner von beiden König ist, wie sollte Lord Renly es sein? Er ist Roberts jüngerer Bruder. Bran kann nicht vor mir Lord von Winterfell werden, und Renly kann nicht vor Lord Stannis den Thron besteigen.«
Lady Mormont gab ihm recht.
»Lord Stannis hat den rechtmäßigeren Anspruch.«
»Renly ist gekrönt worden«, sagte Mark Piper. »Highgarden und Storm's End stützen seinen Anspruch, und die Dornischen sind keine trägen Menschen. Wenn Winterfell und River Run ihre Streitmacht der Seinen anschließen, hat er 5 der 7 großen Häuser hinter sich. 6, falls die Arryns sich rühren sollten. 6 gegen Casterly Rock, Mylords. Innerhalb des nächsten Jahres sehen wir deren Köpfe allesamt auf Spießen. Die Königin und den Kindskönig, Lord Tywin, den Gnom, den Königsmörder, Sir Kevin, alle. Vorausgesetzt, wir gewinnen, falls wir uns König Renly anschließen. Was hat Lord Stannis dem entgegenzusetzen, dass wir das alles vernachlässigen?«
»Das Recht«, sagte Rob stur. Caitlin fand, dass er auf unheimliche Weise seinem Vater ähnelte, als er das sagte.
»Ihr meint also, wir sollten uns für Stannis entscheiden?« fragte Edmure.
»Ich weiß es nicht«, sagte Rob. »Ich habe um die Gewissheit gebetet zu wissen, was zu tun ist, aber die Götter haben mir nicht geantwortet. Die Lannisters haben meinen Vater als Verräter hingerichtet, und das war eine Lüge. Aber wenn Joffrey der rechtmäßige König ist und wir gegen ihn kämpfen, machen wir uns dennoch zu Verrätern.«
»Mein hoher Vater würde zur Vorsicht mahnen«, sagte der alte Herr Stavron mit dem wieselgleichen Lächeln eines Frey. »Wartet, lasst die beiden Könige ihr Spiel um den Thron spielen. Wenn sie mit dem Kämpfen fertig sind, können wir vor dem Sieger auf die Knie fallen oder uns ihm entgegenstellen, ganz wie wir wollen. Da Renly sich rüstet, wäre Lord Tywin ein Waffenstillstand sicherlich willkommen und die sichere Heimkehr seines Sohnes. Edle Lords, erlaubt mir, zu ihm nach Harrenhall zu reiten und ordentliche Bedingungen und Lösegeld zu vereinbaren.«
Ein Aufschrei des Entsetzens erstickte seine Stimme.
»Memme!« donnerte Greyjoy.
»Wenn wir um einen Waffenstillstand nachsuchen, wird es aussehen, als wären wir schwach,« erklärte Lady Mormont.
»Vergesst das Lösegeld! Wir dürfen den Königsmörder nicht freigeben!« rief Rickard Carstark.
»Warum nicht Frieden schließen?« fragte Catelyn.
Die hohen Herren sahen sie an, doch waren es Robs Blicke, die sie spürte, nur die seinen.
»Milady, Sie haben meinen hohen Vater ermordet, euren Gatten,« erwiderte er grimmig.
Er zog sein Langschwert aus der Scheide und legte es vor sich auf den Tisch, der helle Stahl auf grobem Holz.
»Das ist der einzige Friede, den die Lannisters von mir bekommen sollen.«
Der Greyjoy bellte seine Zustimmung heraus und andere Männer stimmten mit ein, brüllten und zogen ihre Schwerter und schlugen mit den Fäusten auf den Tisch. Catelyn wartete, bis sie sich allesamt beruhigt hatten.
»Milords«, sagte sie dann, »Lord Eddard war euer Lehnsherr, aber ich habe mit ihm das Bett geteilt und seine Kinder geboren. Glaubt ihr, ich liebte ihn weniger als ihr?«
Fast brach ihre Stimme vor Trauer, und so holte Catelyn tief